Immer wieder erreichen uns Nachrichten aus Syrien, aus der Stadt Homs, wo schon seit vielen Monaten gekämpft wird. Man hat den Eindruck, dass der Präsident Assad alle seine Sympathien, die er vielleicht mal gehabt haben könnte, verspielt hat. Und irgendwie fühle ich mich solidarisch mit diesen Menschen, die hier um die Freiheit kämpfen. In Homs leben auch Christen. Petros, einer der Christen in Homs, erzählt, früher lebten hier 40.000 Christen. Heute sind wir weniger als 5.000. Viele sind gegangen, weil sie Angst vor dem Krieg haben, vor den ständigen Schießereien, vor den Bombenexplosionen. Und er erzählt, eines Abends klopft es bei ihm an der Tür und Vertreter der Rebellenarmee kommen rein und sagen, überlege, für dich ist es jetzt Zeit, hier wegzugehen. Und das passiert an vielen Stellen. Christen werden aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben. Die bleiben nicht leer stehen, die werden schnell wieder bewohnt. Und sie müssen einfach davon ausgehen, dass sie in ihre Wohnungen und in ihre Häuser nie mehr einziehen können. Viele sind auf der Flucht. Und das Beste, was ihnen noch passieren kann, ist, dass sie nur vertrieben werden. Und es stellt sich mir die Frage, warum tun sich diese Menschen das an? Warum tun sie nicht so, als wären sie ganz normale Durchschnittsbürger? Sie müssen doch nicht zeigen, ich bin Christ. Das können sie nicht. Sie sind Christen. Und sie stehen dazu und nehmen die Folgen auf sich. Ich möchte mit euch ein Wort heute lesen aus der Offenbarung. Kapitel 14. Also wir dringen mit diesem Text ein Stückchen vor. Und dort von Vers 9 an. Und da steht in meiner Luther-Übersetzung, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Diese drei Botschaften, von denen wir hier lesen, beginnen ja eigentlich damit, dass ein Engel durch den Himmel fliegt und ruft die Menschen auf, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Und in dieser Aussage, die wir jetzt gerade gelesen haben, ist davon die Rede, dass eine Warnung ausgesprochen wird an alle diejenigen, die, ich möchte es so kurz fassen, eine falsche Anbetung haben. Wir sind manchmal dabei und gucken, was könnten denn diese Symbole sein. Und wenn da vom Tier die Rede ist, sagen manche, ja, das sind die Großkirchen, andere sagen, das sind Katholiken, andere sagen wieder, ja, das ist der Papst. Ich glaube, was auch immer wir sagen, es ist zu kurz gegriffen. Denn die Bibel zeigt uns an dieser Stelle ganz deutlich, am Ende gibt es nicht 6 Gruppen, auch nicht 5 oder 4, sondern nur 2 Gruppen von Menschen. Und die eine Gruppe betet Gott an und die andere betet falsch an. Das Tier. Eine Institution, von der die Bibel uns zeigt, dass es eine religiöse, eine politische, ja, und eine dämonische Macht darstellt, die sich darin verbinden. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist die Frage um die Anbetung. Immer wieder reden wir davon, immer wieder gebrauchen wir diesen Begriff in unseren Gebeten, wir beten dich an. Aber ihr Lieben, was ist Anbeten? Anbeten heißt, dass ich mich vor dem Gott niederwerfe und sage, du Gott hast das Sagen in meinem Leben. Herr, was du sagst, das will ich tun. Damit nähern wir uns mehr der Anbetung. Es geht darum, dass gläubige Menschen, dass Christen das tiefe Bedürfnis haben, ihrem Gott die Wertschätzung entgegenzubringen, die ihm gebührt. Gamal Abdu Masud, für den Fall, dass ihr niemand kennt, ist ein junger ägyptischer Christ. Er ist letzte Woche zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jemand hat herausgefunden, dass er auf seiner Facebook-Seite, das ist also eine Internetseite, wo man persönliche Daten hineinschreiben kann und Informationen weitergeben kann und Bilder hochladen kann, für alle, die das nicht wissen. Gibt es da überhaupt noch jemand, der nicht weiß, was Facebook ist? Gut, hätte ich mir das sparen können. Also, dass er auf seiner Facebook-Seite Bilder hochgeladen hat, die sich über den Islam lustig machen. Und als das in der Ortschaft die Runde machte, hat man das Haus, in dem er mit seinen Eltern wohnte, niedergebrannt. Und scheinbar, weil brennende Häuser so schön aussehen, hat man gleich in der Nachbarschaft noch ein paar andere Christenhäuser niedergebrannt. Und dann wurde er angeklagt wegen dieser Hetzbilder, Karikaturen. Und er wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Und dann haben sich ein paar Reporter aus Kairo auf den Weg gemacht, haben das mal untersucht und haben festgestellt, erstens, der junge Mann hat überhaupt keine Facebook-Seite, zweitens, der hat überhaupt keine Ahnung, mit dem Computer umzugehen. Er ist nur Christ. Und das mit Leib und Seele. Und für mich stellt sich an dieser Stelle die Frage, was bin ich bereit, für Jesus einzusetzen? Vielleicht hat der eine oder andere in seiner Bibelschulbetrachtung den Text gelesen, der sogar hervorgehoben gewesen ist von Mark Twain, wo er schreibt, dass ihn nicht die Texte beunruhigen, die er nicht versteht, sondern dass ihn die Texte beunruhigen, die er versteht. Einige nicken, vielleicht sagen sie, der Text ist gut oder mir geht es genauso. Ja, das ist so. Es gibt eine Menge Dinge, die wir wissen, die ich weiß und die ich trotz besseren Wissens nicht tue. Und das ist der Punkt. Manches Mal hört man den Wunsch, ja, wir müssten über 3 Engelsbotschaften reden und wir müssten mehr darüber hören. Worum geht's? Geht's darum, Symbole zu deuten, Ross und Reiter zu nennen, zu sagen, der ist das und hurra, wir gehören zu den Guten? Oder gehört es darum, dass ich die Frage stelle, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Anbeten hat etwas damit zu tun, dass ich Gott frage, Herr, was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich tun soll? Ein weiterer Punkt in dieser Botschaft, die wir miteinander gelesen haben, ist die Frage um die Erlösung. Erlösung durch Glauben oder Erlösung durch persönlichen Einsatz, also wir sagen da kurz mit durch Werke. Eigentlich könnte man die Frage auch so formulieren: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was kann ich tun? Und hier geht es einfach um die Frage, die ich mir stellen muss und die ich mir gefallen muss: Stehe ich ganz und gar auf der Seite Gottes? Traue ich diesem Gott zu, dass er sich für mich einsetzt, dass er mich rettet, dass er mich gerettet hat, weil du ihm vertraust? Erlösung wird allen angeboten. Aber Gott macht das nicht so, dass er eine Gießkanne nimmt, das Ding bis zum Rand vollfüllt mit Erlösung und dann überall ausschüttet, sondern Gott bietet Erlösung an. Und wenn mir bewusst geworden ist, dass ich diese Erlösung brauche, dann gehe ich zu ihm und sage: Lieber Gott, rette mich, nimm meine Schuld von mir. Und dann sagt er: Okay, also ich weiß nicht, ob er das so sagt, ob er okay sagt, aber vielleicht verstehen wir das am besten. Okay, ich nehme deine Schuld von dir. Du bist wieder sauber. Clean. Und dann frage ich: Ja, lieber Gott, und was muss ich jetzt dafür tun? Und da sagt Gott: Ich habe dir es geschenkt. Du musst dafür nichts bezahlen. Und das ist manchmal die Schwierigkeit, die wir haben, dass wir in dieser Spannung leben: Gott hat uns alles, was zu unserer Rettung dient, geschenkt. Ja, und nun muss ich doch noch einiges tun, oder? Wenn der Prediger sagt, dass ich nach dem Willen Gottes frage, muss ich ja doch noch was tun, oder? Ihr Lieben, ich glaube, dass dort, wo Liebe ist, da fragt der Liebende. Nein, ich glaube, er fragt nicht mal. Er guckt danach: Wodurch kann ich dem, den ich liebe, Freude bereiten? Und ist das dann etwas, womit ich Liebe einkaufe oder bezahle? Es ist ein Geben aus Liebe. Und ich glaube, das Geschenk des Sabbats ist an dieser Stelle ein Ausdruck dafür. Ihr merkt, ich kriege die Kurve, ich kriege alles hier rein, sogar den Sabbat. Die Frage ist: Was hat der Sabbat mit Erlösung und mit dieser dritten Engelsbotschaft zu tun? Wenn wir ganz an den Anfang schauen, dann stellen wir fest, dass Gott am Sabbat ruhte. Es war alles fertig. Und er sagte zum Menschen: Genauso wie ich geruht habe, sollst du auch ruhen. Und Sabbat feiern, die Ruhe genießen, Gemeinschaft mit Gott haben, ist Ausdruck dafür, dass ich aufgehört habe, etwas zu tun oder tun zu müssen für meine Erlösung. Gott hat alles vollbracht. Und ich kann mich zurücklehnen und sagen: Danke Gott, dass ich in deinen Augen so was von wertgeschätzt bin. Ich brauche nichts mehr zu tun. Ich muss an dieser Stelle immer wieder an das Alte Testament denken, an den Opferdienst. Wenn jemand gesündigt hatte, also Schuld auf sich geladen hatte, dann ging er da zu seiner Schafherde und guckte danach: Was ist denn hier das beste Schäfchen, was ich habe? Oh, das ist schon mal eine Herausforderung. Das beste Schäfchen. Und dann hat er sich das Tier gegriffen und ist zum Tempel gegangen. Und hat seine Hände auf den Kopf dieses Tieres gelegt und hat den Mist, den er produziert hat, die Schuld, die er auf sich geladen hat, genannt und symbolisch auf das Tier übertragen. Okay, was dann kam, das würde uns nicht so sehr gefallen, die mussten das Tier selber schlachten. Aber von dem Augenblick an war der Mann, der mit seinem Tier kam, nur noch Zuschauer. Er sah, wie der Priester kam. Er sah, wie der Priester das Blut auffing mit einer Schale. Er sah, wie der Priester mit dieser Schale Blut hineinging in das Heiligtum. Und er wusste, dass der Priester jetzt die Schuld, die er begangen hatte, auf das Heiligtum überträgt. Er war nur noch Zuschauer. Er konnte nichts mehr tun, nur noch zugucken. Und wenn er wusste, und als er dann sah, dass der Priester herauskam aus dem Heiligtum, dann wusste er, meine Schuld ist mir vergeben. Ich kann nach Hause gehen. Ich bin frei. Und das ist der Punkt. Sabbat feiern ist nicht nur die Frage um den richtigen Tag, sondern Sabbat feiern ist auch der Ausdruck dafür, dass ich Gott sage, du hast alles für mich getan. Ich kann mich zurücklehnen und dir dankbar dafür sein, dass du mich erlöst hast, dass du für mich alles getan hast. Deshalb ist Sabbatheiligung auch die ideale Antwort auf die Erlösung, die uns Gott geschenkt hat. In diesem Text ist auch noch von einem Zeichen die Rede, dass die Leute sich an die Hand, an den Kopf gegeben haben, an die Stirn. Hier werden dieses Mahlzeichen und das Zeichen, das Gott gibt, gegenübergestellt. Und ihr Lieben, die große Schwierigkeit wird in dieser Zeit sein, dass alle anbeten. Dass alle Gott die Ehre geben. Dass alle, wenn ich sage alle, meine ich alle Menschen, Geschlechter, Stimmen, Sprachen, Völker, was auch immer. Dass alle die Gebote halten werden. Und alle sagen, wir sind Gott treu. Treu geblieben und haben uns nicht mit irgendwelchen Irrlehren vermischt. Der Punkt ist nur, die eine Gruppe behauptet das von sich und die andere Gruppe tut es. Und da ist ein weltweiter Unterschied, himmelweiter Unterschied. Ob ich Gott anbete und zu ihm sage, alles das, was du sagst, das tue ich gerne. Oder ob ich eine von Menschen geschaffene Institution verehre und sage, alles, was ihr von mir verlangt, das tue ich. Das ist ein Unterschied. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich nach dem Willen Gottes richte, ob er so, wie er in der Bibel steht, oder ob ich mich nach dem Willen Gottes richte, entschuldigt, wenn ich das jetzt so provokativ sage, nach dem Willen Gottes richte, der von Menschen verstümmelt wurde. Die einen behaupten von sich, zu Gott zu gehören, und die anderen sind es. In der Universitätsklinik in Bonn lag ein junger Mann auf dem OP-Tisch. Er hatte Zungenkrebs und die Zunge musste ihm entfernt werden. Und der operierende Arzt sagte diesem jungen Mann, bevor er die Narkose bekam, wir haben schon drüber gesprochen, aber ich muss Ihnen jetzt sagen, wenn Sie aufwachen, werden Sie nicht mehr sprechen können. Wenn Sie noch irgendetwas sagen möchten, dann sagen Sie es jetzt. Der junge Mann überlegte einen Augenblick und dann sagte er es laut, dass man es bald draußen hören konnte. Oh. Gelobt sei Jesus Christus. Und dann sagt er, ich bin bereit. Jesus Christus treu sein. Das ist die Haltung der Gläubigen, von der wir gelesen haben, dass sie in der Endzeit leben. Und wenn wir über diese Botschaft nachdenken und darüber hören wollen, geht es immer um die Frage, kann ich mich darauf vorbereiten? Oder bin ich darauf vorbereitet, wenn es so kommt? Ich möchte eine enge Freundschaft mit Gott pflegen, was auch kommt. Und das Gebet dieser Gläubigen lautet eben, wenn Jesus am Sabbat anbetete, dann werde ich das natürlich auch tun. Und wenn Jesus sagt, ich brauche ein Stück von deiner Zeit, mit der du dich für meine Sache einsetzen kannst, dann werde ich sagen, jawohl, diese Zeit gebe ich dir. Und wenn Jesus sagt, du hast Gaben bekommen und ich möchte, dass du dafür davon etwas einsetzt, für meine Sache, in meiner Gemeinde, dann werde ich sagen, jawohl, das tue ich, das tue ich gern. Und jeder, der so etwas tut, der wird das auch merken, dass er nicht nur Segen verbreitet, der merkt es. Wir haben so viele Leute in unserer Gemeinde, die sich einsetzen für andere, nicht nur am Sabbat bei dem Programm, was hier abläuft, sondern unter der Woche in kleinen, oftmals nicht beachteten oder nicht wahrgenommenen Handreichungen und Hilfen und Telefonaten und was auch immer. Der merkt, man gibt nicht nur Segen weiter, sondern man empfängt auch Segen. Wenn wir diesen Text, diese Worte gelesen haben, vorhin in Offenbarung 14, dann weiß ich ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie wirkt das etwas düster. Wenn da geschrieben steht, der wird trinken aus dem Kelch, der voll von Zorn Gottes ist, dann haben wir mitunter Probleme und sagen, ist das wirklich der Gott, an den ich glaube, der da so unvermischten Zorn hat und wo dann geschrieben steht, die werden gequält werden und so weiter. Ist das gute Nachricht? Ist das gute Nachricht? Ihr traut euch nicht so zu machen oder so. Ich bin diese Woche auf eine Internetseite gestoßen, wo hunderte Menschen schreiben ihre Erlebnisse, als sie missbraucht wurden. Als Kinder, als Jugendliche, missbraucht von den Eltern, dem Vater, Nachbarn. Und ich las von Menschen, die ihren Kummer darüber zum Ausdruck brachten, dass sie den Mut hatten, denjenigen anzuzeigen und der ist dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ich las den Kummer von den Menschen, die jahrelang, 30, 40 Jahre lang danach immer noch schweißgebadet nachts aufwachen, weil sie sich daran erinnern müssen. Und die da geschrieben haben, während ich das schreibe, laufen mir die Tränen und ich kann sie nicht halten. Ihr Lieben, und das sind ein paar, entschuldigt, wenn ich das so sage, das sind ein paar Leute, die in Deutsch das geschrieben haben. Ich bin davon überzeugt, dass es viel mehr Leute gibt, die diese Seite noch gar nicht gefunden haben. Und wenn wir von unserem Land weggucken auf unsere Welt und feststellen, wie hier mit Menschen umgegangen wird. Und wenn ich feststelle und wenn ich da ein paar Beispiele genannt habe am Anfang, wie Menschen mit Christen umgehen, bloß weil sie zu Christus gehören und ihren Glauben an Jesus Christus bezeugen, dann muss ich sagen, vielleicht könnt ihr diese Meinung mit mir nicht teilen, aber dann muss ich sagen, dann bin ich froh, dass Gott gesagt hat, die Rache ist mein und was schlecht ist, wird schlecht bleiben und darum kümmere ich mich. Und jeder, der hier an Menschen sich vergriffen hat, der schuldig geworden ist, wo Menschen leiden müssen über Jahre und Jahrzehnte. Da sagt Gott, du musst eine Menge Geduld haben, aber ich gebe dir die Sicherheit, dieser Mensch, diese Menschen werden sich davor vor mir verantworten müssen. Das sagt Gott. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für jeden, der solche Erfahrungen gemacht hat oder machen musste. So viel unsägliches Leid. Natürlich, da, wenn da geschrieben steht, der Rauch ihrer Qual steigt auf und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr könnt euch ja eure Gedanken selber machen dazu. Und ich denke, es ist eine gute Nachricht. Und wenn dann Gott dem Johannes sagt, Gott persönlich dem Johannes sagt, schreibe das, was du jetzt hörst. Und der Johannes hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, ihr Gott, wird ihr Gott sein. Dieser Gott wird jede Träne abwischen. Und seit ich das gelesen habe und anderes gehört und erfahren habe, weiß ich, dass es viele Menschen geben wird und viele Menschen gibt, denen Gott Tränen abwischen muss. Und dass Gott wiederherstellt und heilt, körperlich und seelisch. Und wenn der Johannes am Ende seiner Offenbarung bittet, ja, komm, Herr Jesus, ist das eine Aussage, in die wir sicher von ganzem Herzen einstimmen können. Ja, Herr Jesus, komme bald. Darauf freuen wir uns, darauf warten wir. Und Gott segne uns und lass uns Segen sein auf diesem Weg. Amen. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns durch dein Wort zeigst, wie es in unserer Welt aussieht und wohin sie steuert. Danke aber auch dafür, dass du die Kontrolle über allem hast und dass wir und jeder für sich alleine in deiner Hand geborgen ist. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und das, weil du uns so sehr liebst, so wie wir sind. Aber du lässt uns nicht so, Herr, du veränderst uns und dafür danken wir dir. Danke, dass du uns gebrauchst, auch diese gute Nachricht, das, was wir mit dir erlebt haben, was du für uns geworden bist, dass wir das weitergeben können. Und darum bitten wir dich, lass uns auch Segen sein. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.